Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Hanna im Alten Testament hatte einen Sohn bekommen. Samuel heißt er. Nach ihm sind zwei Bücher im Alten Testament benannt. Und nun kam sie mit dem Kind an das Heiligtum in Silo, um ihn zum Herrn in den Tempel zu bringen. Und so heißt es im zweiten Kapitel des ersten Samuel-Buchs: Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner. Und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen des Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die satt waren, müssen um Brot dienen, und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat sieben geboren, und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Bedürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Herr, unser Gott, gib deinen Segen zu unserem Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, Hanna kann nicht mehr schweigen. Sie kann nicht mehr still sein. Am Tempel fängt sie an, laut zu singen. Mein Mund ist weit aufgetan. Sie muss jubeln. Sie freut sich über das, was Gott an ihr getan hat. Und alle sollen es wissen. Sie kann nicht mehr schweigen. Zuvor nämlich hatte sie geschwiegen. Als sie wenige Jahre vorher am Tempel war, da hat sie geschwiegen, da hat sie geklagt und geweint, hat ihren Mund zwar geöffnet, aber nicht laut geredet und lange gebetet und geklagt, denn sie hatte keine Kinder bekommen. Und die zweite Frau ihres Mannes hat sich darüber lustig gemacht, denn die hatte Kinder, aber Hanna war kläglich dran. Und so war sie am Tempel und der Priester Eli sah sie da, die Mund bewegen und dachte, die ist betrunken. Und so ist sie noch einmal gedemütigt worden von Eli, auch wenn er sie dann verstanden hat, als sie ihm erklärt hat, worum es ging. Aber sie hat geschwiegen, sie hat nichts gesagt. Und jetzt, wo sie die frohe Botschaft hat, da geht ihr der Mund auf. Jetzt ist alles umgekehrt. Jetzt muss sie reden. Schweigend war Hanna anstößig gewesen für den Priester. Jetzt redet sie als Prophetin und muss als Prophetin reden bis heute, damit wir es heute hören können. So wie die Frauen am Grab. Wobei, wie wir es im Evangelium gehört haben, haben sie zuerst einmal geschwiegen, denn sie hatten Angst. Sie hatten Angst vor dem, was sie da gesehen hatten. Und vielleicht ist das auch ein besonderer Hinweis, hätte man das erzählt, wenn sie das nicht gesehen hätten. Aber wie konnten sie schweigen? Sie mussten doch noch reden, sonst hätte man es ja auch nicht aufschreiben können. Sie reden eben doch noch. Wir hören es in den anderen Evangelien und wenn man im Markus-Evangelium noch weiterliest, dann hört man es auch. Auch sie haben nicht geschwiegen, sondern sie haben geredet, sie haben die frohe Botschaft verkündet. Und so haben wir es im Introitus gehört, in dem die Frauen das gesungen haben, dass der Herr auferstanden ist, den Leitvers im Introitus. Die Trauer ist vorbei und wir können einstimmen in den Jubel der Hanna, in den Jubel der Frauen, die vom Grab zurückkehren und mit den Jüngern, wo sie es Schritt für Schritt verstehen, jubeln können. Über das Heil, über die Hilfe jubelt Hanna, über dein Heil, nämlich das Heil, die Hilfe, die Gott bringt. Wir erinnern uns vielleicht an die Kreuzigung, wo sie gespottet haben. Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Sie haben ja recht gehabt. Er hat anderen geholfen und er hilft anderen, nicht sich selber. Er hilft den anderen und darüber freuen wir uns. Darüber freut sich auch die Hanna und sie triumphiert über die Spötter, über die Mächtigen, über die Kinderreichen, die sich über sie lustig gemacht haben. Und sie triumphiert nicht einfach nur für sich, sondern für alle. Denn das, was da in ihrem Jubellied vorkommt, das betrifft keineswegs nur ihre eigene Situation. Da ist davon die Rede, dass die Kinderlose 7 Kinder kriegt. Sie hat mal gerade eines, sie kriegt dann noch 5 weitere, aber 7 sind es am Ende nicht. Nein, sie jubelt nicht nur für sich, sie jubelt für alle. Man kann vielleicht sagen, wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Denn sie hat gut lachen, nachdem man sich vorher über sie lustig gemacht hat. Und wir haben an Ostern gut lachen, nachdem man sich vorher über den Gekreuzigten lustig gemacht hat. Aber lachen wir da über andere? Sind wir jetzt schadenfreudig am Ende und machen uns lustig über die, die vorher gelacht haben und denen nun vielleicht das Lachen im Halse stecken bleibt? Es bleibt das Entsetzen, das am leeren Grab die Frauen ergriffen hat. Es ist nicht so, dass man einfach nur über die anderen lacht. Da ist mehr dahinter, als dass man sagt, ach, ich habe ja doch recht gehabt. Und es bleibt ein bisschen in dem, was die Hanna da verkündet, doch so ein gewisser Unterton, dass man nicht weiß, ist das jetzt immer so? Oder ist es so, wie es Hiob sagt, der reich war und dann alles verloren hat, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei geheiligt. Ist Gott willkürlich? Einmal erhebt er den einen, dann erniedrigt er den anderen. Was macht er mit dem, den er erhoben hat? Erniedrigt er ihn wieder? Und den, den er erniedrigt hat, erhöht er ihn wieder? Ist das alles irgendwie ein willkürliches Karussell? Mal trifft es den einen, mal trifft es den anderen. Manchmal hat man den Eindruck, dass es so ist, dass es ein Zufall, ein böser Zufall ist, dass sich vielleicht am Ende Gott über uns lustig macht. Er wirkt fremd, befremdlich und unbegreiflich, indem er einmal erhöht, einmal erniedrigt. Aber doch sollen sie doch diese Macht Gottes erfahren, die Hochmütigen, die Lästerer, die Gewalttätigen in dieser Welt. Ist es nicht so, dass wir uns wünschen, dass sie erfahren, dass Gott mächtiger ist? Dass sie erfahren, dass sie mit ihrer Gewalt und mit ihrem Terrorismus nicht durchkommen? Darf denn ein Putin siegen? Dürfen Terroristen die Macht behalten, die Angst machen den Menschen und sie so unter Druck setzen und wahllos Menschen töten? Darf das sein? Oder soll es nicht so sein, dass die erniedrigt werden, damit sie sehen, nein, sie haben nicht die letzte Macht, sondern Gott hat sie? Oder darf es sein, dass ein Teil dieser Welt satt wird und andere hungern und leiden unter dem Dreck, den die Reichen hinterlassen? Darf es so sein, dass ein Mensch viel leiden muss und dem nebendran, dem geht es gut? Darf es so sein, dass man unter persönlichen Schicksalsschlägen leiden muss, dass es einem so gehen muss wie der Hanna, als sie keine Kinder bekommen hat? Ist es nicht gut, dass sie dann Kinder bekommen hat? Und vielleicht auch gut, dass ihre Rivalin dann sehen musste, die kriegt doch Kinder? Hanna redet ihren Psalm keineswegs nur für sich. Sie spricht ihn für andere auch. Sie kommt mit ihrer Erfahrung, die sie gemacht hat, um Gott zu danken, aber sie weitet es aus für alle. Genau darin ist sie Prophetin, dass sie erkennt, wie Gott gut an ihr gehandelt hat. Denn er ist doch Gott für alle. Hanna redet nicht nur für sich. Und Christus ist nicht nur für sich auferstanden, sondern er ist für alle, für uns alle auferstanden. Denn es ist ein Gott, der für alle Heil und Hilfe bringen will. Und darum dürfen wir die Worte der Hanna auch auf uns selbst, auch auf unser persönliches Schicksal beziehen, auf unser eigenes Leben. Und das tun wir. Das tun wir sogar bis auf den Friedhof. Da gibt es ein Gebet in unserer Friedhofsliturgie, Beerdigungsliturgie, das nimmt hier einen Satz aus diesem Psalm der Hanna auf. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Er tötet. Auch das Schlimme hat mit ihm zu tun. Aber er macht auch wieder lebendig. Er bringt ins Totenreich, auch das ist in seiner Macht. Aber er führt auch wieder herauf. Und wichtig ist hier die Reihenfolge. Zuerst ist das Töten und das Führen in die Unterwelt und dann wieder das Herauf. Es ist der Gekreuzigte, der tote Christus, der wieder aufersteht. Und damit endet das Evangelium, damit, dass der Tote aufersteht. Es gibt kein Zurück in den Tod. Es gibt keine Willkür, mit der derjenige, der erhöht ist, wieder fallen gelassen wird, mit der das Ja, das Gott zu uns in der Taufe gesprochen hat, dann plötzlich wieder hinfällig wäre. Das Leben geht durch den Tod, aber das Leben steht auch am Ende. Die Auferstehung, das ist das Ziel. Und das sagt uns Gott, das sagt uns Christus an Ostern, dass das Leben gesiegt hat, dass Gott Hilfe bringt und dass er nicht willkürlich die Leute wieder in den Tod zurückschickt. Wenn wir uns auf uns selbst verlassen und hochmütig daherreden, dann sind wir tatsächlich verlassen, denn dann sind wir unserer eigenen Willkür und auch unserer eigenen Schwachheit ausgesetzt. Hanna aber betete zu Gott, als sie in der Not war, als sie klagen musste, als sie weinen musste. Sie hat zu Gott gebetet, sie hat ihren Sohn bekommen und sie hat, wie sie es Gott versprochen hat, ihn in den Tempel gebracht, damit er Priester, damit er Prophet wäre. Da erst bricht ihr Vertrauen durch, als sie den Sohn in den Tempel bringt. Das Vertrauen, dass Gott ihn nicht mehr ihr wegnehmen wird, sondern dass er in Gottes Hand ist. Und so hat Gott seinen Sohn gegeben, hat ihn in den Tod gegeben und hat ihn uns an Ostern wiedergegeben, als den Auferstandenen, als den Lebendigen, sodass wir jubeln dürfen, dass wir in den Jubel der Hanna, in den Jubel der Frauen und Jünger einstimmen können, er ist erstanden. Wir sehen wohl das Elend, durch das unsere Welt noch geht, durch das wir selber gehen und es nicht beenden können. Wir selber können es nicht, auch wenn wir uns noch so Mühe geben, zu helfen und beizustehen und das weiterzugeben, was wir lesen und hören. Aber Ostern macht uns Hoffnung. Gott bringt Hilfe und Leben und Erlösung. Auf ihn ist Verlass. Er hat seinen Sohn auferweckt, damit auch wir ins Leben gehen. Und das ist sein letztes Wort. Er mag uns immer wieder fremd und befremdlich, ja geradezu willkürlich erscheinen. Aber wir halten uns an die Predigt der Frauen vom Grab, die sagen, er ist auferstanden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.